Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Sie hören die Sendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Im Studio für Sie ist Markéta Kachlíková. Wir haben für Sie heute das folgende Programm vorbereitet. Regula statt Hühnerbrust. Die tschechische Forstverwaltung animiert zu mehr Konsum von Wildfleisch. Einzelheiten dazu gibt es in unserem ersten Beitrag. Die ostböhmische Stadt Litomyšl ist bekannt als Geburtsort des Komponisten Bedřich Smetana. Vor genau 200 Jahren ist er dort zur Welt gekommen. Die nächsten Smetana-Festspiele im kommenden Sommer sollen in einem neuen mobilen Konzertsaal im Schlosshof stattfinden. Auch dazu hören Sie mehr in unserem Tagesecho. Und im zweiten Teil der Sendung bieten wir einen Besuch im Franz Kafka Museum in Prag. Bleiben Sie also dran. Zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten.
Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel hat am Dienstag mit seiner proeuropäischen Amtskollegin aus Georgien Salome Surabishvili telefoniert. In dem Gespräch verurteilte Pavel jegliche Gewalt gegen Demonstranten, Journalisten und die Vertreter der Opposition in dem Land am Kaukasus. Zugleich sagte der tschechische Präsident, er bewundere den Mut jener Georgier, die sich nicht die europäische Ausrichtung ihres Landes nehmen lassen wollen. Diese hätten seine volle Unterstützung, so Pavel. Georgien befindet sich seit den Parlamentswahlen von Ende Oktober in einer politischen Krise. Bei dem Urnengang holten prorussische Kräfte die Mehrheit. Doch Präsidentin Surabishvili und die Opposition sprechen von Wahlbetrug. Die neue Regierung entschied, die Beitrittsgespräche zur EU für 4 Jahre auszusetzen. Dies hat eine Welle an Demonstrationen in Gang gesetzt. Die tschechische Handelsinspektion hat im dritten Quartal dieses Jahres 3-mal mehr Markenfälschungen aufgedeckt als im selben Zeitraum vergangenen Jahres. Insgesamt waren dies 8.125 Stück Ware, wie aus einer Pressemeldung der Inspektion hervorgeht. Zum größten Teil handelte es sich um Spielzeug. Der Wert der Fälschungen lag bei umgerechnet knapp 420.000 Euro. Auch dies ist mehr als 3-mal so viel wie der Wert der entdeckten Markenfälschung im dritten Quartal 2023. Die Mieten in Tschechien sind in diesem Jahr durchschnittlich um 17% angestiegen und lagen im Schnitt bei umgerechnet 13,70 Euro je Quadratmeter. Dies geht aus den Daten der Internetplattform für Immobilienangebote bezrealitki.cz hervor. In Prag als dem größten Mietmarkt Tschechiens lag der Anstieg der Mieten bei 16% und der Durchschnittspreis bei 16,40 Euro je Quadratmeter. Die tschechische Stadt Příbram hat in diesem Jahr einen der 39 Weihnachtsbäume im Vatikan geschmückt. Grund seien die langjährigen engen Beziehungen zur italienischen Alpenregion Valle di Ledro, sagte eine Sprecherin des Rathauses in der mittelböhmischen Stadt. Diese Region sei dieses Jahr für den Schmuck am Hauptweihnachtsbaum im Vatikan verantwortlich gewesen, hieß es. Für die Gestaltung des ihm anvertrauten Baums ließ das Rathaus von Příbram speziellen Schmuck mit Motiven aus dem Bergbaumuseum und des Wallfahrtsortes Svatá Hora anfertigen. Das Valle di Ledro ist mit der Stadt dadurch verbunden, dass während des Ersten Weltkriegs im Mai 1915 die Bewohner der Gegend nach Příbram und in die Umgebung evakuiert wurden. Die Europäische Fußballunion UEFA hilft den tschechischen Fußballclubs mit Hilfsgeldern in der Höhe von insgesamt 80.000 Euro bei der Beseitigung der Schäden des Hochwassers vom September. Dies gab der tschechische Fußballverband am Dienstag bekannt. Man verhandle zudem mit dem Weltverband FIFA über Hilfsgelder, sagte der Generalsekretär des tschechischen Verbandes Martin Procházka. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Donnerstag ist es in Tschechien meist hochnebelartig bewölkt oder bedeckt. Vor allem in den Mittelgebirgen und in Südwestböhmen kommt örtlich aber auch die Sonne durch. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -2 bis +2 °C.
Das waren die Nachrichten mit Till Janzer und wir machen weiter mit dem Tagesecho. Wildschwein in Hagenbuttensoße, Hirschbraten oder Regulasch. Diese traditionellen Gerichte kommen in Tschechien immer seltener auf den Tisch. denn Wild als Nahrungsmittel ist hierzulande nicht gerade gefragt. Ändern will das die staatliche Forstverwaltung Lesitschere mit einer Informationskampagne. Mehr dazu von Ferdinand Hauser.
Malo kde.
Gut, no.
Je to drahé. Ale máme i rádi.
Sie würden selten Wild essen, obwohl es ihnen sehr schmecke, aber es sei einfach zu teuer, sagt ein Ehepaar von einem Supermarkt in Jihlava in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks. So wie ihnen geht es vielen. Pro Jahr isst der Otto-Normal-Tscheche 1 Kilogramm Wildbret. Was das Fleisch von anderen Nutztieren angeht, werden hingegen jährlich 80 Kilogramm verzehrt. Diese Entwicklung macht Jiří Pavlík Sorgen. Er steht im Kühlraum der Forstverwaltung von Český Rudolec in Südböhm. Reh, Mufflon und Wildschweinfleisch sei gerade auf Lager, so Pavlík.
Wir verkaufen im Schnitt 1 Stück pro Woche. Ein Wildschwein mit einem Gewicht von bis zu 20 Kilogramm kostet 45 Kronen je Kilo. Bei schwereren Tieren sind es 55 Kronen.
Umgerechnet werden somit 1,80 Euro bis 2,20 Euro pro Kilo fällig. An den Preisen könne es also nicht liegen, dass das Wild nicht verkauft werde, meint Pavlík. Denn für die erlegten Tiere wird weit weniger verlangt als etwa für Schweine- oder Hühnerfleisch im Supermarkt. Pavlík sieht den Grund deshalb eher woanders.
Viele Leute haben ein Problem damit, das Tier zu Hause zu verarbeiten. Wir nehmen die Tiere vor dem Verkauf zwar aus, die Abnehmer müssen es aber noch aus der Decke schlagen, also häuten und dann zerlegen. Und das wollen viele Tschechen nicht.
Die staatliche Forstverwaltung hat deshalb das Projekt Zlesana Stůl, also vom Wald auf den Tisch, ins Leben gerufen.
Wir haben das Programm vor 4 Jahren gestartet. Seitdem haben wir in allen Regionen insgesamt 60 Ausgabestellen für frisches Wild eröffnet.
Sagt Eva Joklova, die Sprecherin der Forstverwaltung. Durch die Ausgabestellen soll es für die Kunden komfortabler werden, das Fleisch abzunehmen. Denn gerade in den Städten bestehe ein höheres Interesse an Wild als auf dem Land, so die Sprecherin.
An den Standorten bieten wir Wild im Ganzen mit Haut an. Damit kommt aber eben nicht jeder zurecht. Deshalb betreiben wir mittlerweile 2 Verarbeitungsstätten, in denen das Fleisch portioniert, abgepackt und auch weiterverarbeitet wird, etwa zu Wurst. Eine Anlage befindet sich auf dem Areal des Schlosses Židlochovice in Südmähren. Dort gibt es auch einen Laden. Die andere steht in Kline in Nordböhmen.
Der dortige Betrieb wurde im Oktober eröffnet. Pro Jahr können vor Ort bis zu 100 Tonnen Fleisch verarbeitet werden. Beschäftigt werden 6 Mitarbeiter. Außer Wildfleisch besser verfügbar zu machen, will das Projekt vom Wald auf den Tisch auch ganz allgemein das Bewusstsein für dieses Nahrungsmittel erhöhen. So finden sich auf der Webseite etwa Rezeptvorschläge und es wird aufgeklärt, wie man fachmännisch ein Reh zerlegt. Für den Konsum von Wildbret spricht laut den Organisatoren, dass es sich um Fleisch in Bioqualität handele, das einen niedrigen Fettgehalt aufweise. Und außerdem ist laut der Forstverwaltung ausreichend davon vorhanden, denn allein in der Jagdsaison 2023-2024 wurden hierzulande mehrere 10.000 Hirsche, fast 125.000 Rehe und über 250.000 Wildschweine erlegt.
Ferdinand Hauser hat berichtet. Im Hof des UNESCO-Schlosses in Litomyšl entsteht ein einzigartiger mobiler Konzertsaal. Der sogenannte Smetanový Saal wurde von Architekt Josef Pleskot entworfen und soll im Sommer während des Musikfestivals genutzt werden. Vor kurzem haben die Festivalveranstalter das Projekt in Prag vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit hat Martina Schneibergová mit Festivaldirektor Michal Medek gesprochen.
Herr Medek, wie entstand die Idee, dieses Smetanový Saal zu errichten?
Ja, also die Idee ist eigentlich im Prinzip unter Druck entstanden, da das Schloss in Litomyschl neu renoviert wird. Also es ist im Moment unter der Renovierung, die Renovierung läuft ab. Und wir haben mit dem Institut für Denkmalschutz in Tschechien vereinbart, es wäre schön, wenn wir nach der Rekonstruktion, nach der Schlossrekonstruktion mit einer neuen Lösung des Konzertsaales oder des Festivaltheaters oder der Festivalhalle, wie wir das bezeichnen wollen, dass wir eine neue Lösung einfach finden. Und wir haben den berühmtesten tschechischen Architekten angesprochen, Josef Pleskot. Er war nämlich auch dafür verantwortlich, dass 15 Jahre her das ganze Schlossgelände renoviert und rekonstruiert worden ist. Und schon damals hat er eine Skizze hinterlassen von einer Festivalhalle oder von einem Theater. Und ich habe die Skizze gesehen. Ich habe mich sofort verliebt und sofort ihn angesprochen.
Was alles musste dabei berücksichtigt werden, denn der Raum ist beschränkt in dem Schlosshof und natürlich die Denkmalschutzexperten haben auch ihre Bedingungen.
Ja, wir sind in einem UNESCO-Schloss. Und wichtig ist es, dass unsere Lösung das Schloss in gar keinem Falle beschädigt. Und das heißt, unser Theater darf das Schloss gar nicht berühren. Wir müssen so eine Konstruktion haben, die mindestens 1 Meter Abstand von den Schlosswänden einhält. Und das war also das Hauptkriterium. Und die nächsten Kriterien waren schon weicher, aber trotzdem wichtig. Wir wollten eine Lösung finden, die nicht die Architektur, die Renaissance-Architektur und die Arkaden des zweiten Schlosshofs irgendwie stört. Wir wollten so eine Architektur, die Architektur von damals, von der Renaissance-Zeit, sogar verstärkt oder aufmerksam macht.
Gibt es ein Dach dafür?
Ja. Es wird überdacht, also die Halle wird überdacht zu 2 Hälften. Die eine Hälfte über die Biene ist fest und die ist immer da. Und die eine Hälfte des Daches über das Publikum ist mobil oder beweglich. Und unter schlechten Wetterkonditionen können wir das also schließen. Und wir spielen ganz unter dem Dach. Und bei guten Wetterkonditionen wollen wir also Open Air sein unter den Sternen, also für das Publikum ist es ohne Dach. Das Institut vom Denkmalschutz verlangt, dass es immer neu installiert wird vor dem Festival und dass es nach dem Festival abgebaut wird. Die geben uns sogar Fristen oder die wünschen mindestens, dass es nicht mehr als 10 Tage dauert. Also der Bau und dann Abbau.
Kann man da mit größeren Vorstellungen rechnen, also die mehr Kapazität fordern als zuvor?
Ja, also wir haben etwas mehr Kapazität, weil das Auditorium optimiert ist, damit wir möglichst viel Kapazität erzielen. Unten haben wir also 750 ungefähr Leute und wir nutzen auch mehr als früher noch die 2 Stockwerke der Arkaden. Da gewinnen wir weitere über 300 Plätze. Und wenn wir ein Konzert geben, also keine Oper, sondern ein symphonisches Konzert zum Beispiel, dann können wir noch zu der Bühne weitere ungefähr 250 Plätze erweitern. Also im Konzertfall können wir 1300 Leute im Saal haben.
Für Ballettvorstellungen wird das auch geeignet sein, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Die Bühne ist breit und tief genug und wir rechnen damit, dass die Ballettvorstellungen auch aufgeführt werden.
Soweit Ihr Beitrag von Martina Schneiberkova und soweit das heutige Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es weiter. Wir kehren aus Litomyschl wieder nach Prag zurück. Fensterlose Räume, sparsame Beleuchtung, ein Labyrinth aus Schubladen. Das Franz Kafka Museum in Prag versetzt die Besucher in die bedrückende Welt der Bürokratie, die der Schriftsteller so oft in seinen Werken thematisiert hat. Die modern gestaltete Ausstellung zeigt zeitgenössische Fotografien, Auszüge aus Kafkas Briefen und Tagebüchern, Animationen seiner Zeichnungen und Erstausgaben seiner Bücher. All das soll es den Besuchern ermöglichen, sich in die Persönlichkeit Kafkas einzufühlen. Und das versuchen wir nun auch in einer Wiederholung unserer Serie Auf den Spuren Franz Kafkas vom Mai dieses Jahres. Am Mikrofon ist Daniela Honigmann.
Auf den Spuren von Franz Kafka. Von der Karlsbrücke aus ist die frühere Herget-Ziegelei gut zu erkennen. Der helle Bau mit dem leuchtenden Ziegeldach schmiegt sich an das Moldauufer der Kleinseite. Kommt man in den offenen Hof, fällt ein Wasserspiel der besonderen Art auf. Zwei sich gegenüberstehende Männer pinkeln in ein Becken mit den Umrissen der Tschechischen Republik. Es überrascht nicht, dass für dieses provokante Kunstwerk David Czerny verantwortlich zeichnet. Gesellschaftskritik ist es wohl, was Czerny mit Franz Kafka verbindet. Der Schriftsteller hat schon seit 2005 ein Museum in seinem Prag. Der Titel der Exposition lautet dann auch Miesto K, zu Deutsch Stadt K. Für das Konzept habe es nicht ausgereicht, nur chronologisch Kafkas Leben darzustellen, erläuterte Museumsmanager Tomasz Kaschitschka einst gegenüber der Tageszeitung Pravo. Die Herausforderungen bestehen gerade darin, die großen Konflikte in der Biografie zu erfassen und sich von der Sichtweise des Künstlers selbst leiten zu lassen, so Kaschitschka. Dazu biete das ehemalige Ziegeleigebäude den perfekten Raum, meint die Ausstellungsführerin Zlatina Nowak-Jerzabkova.
Die Art und Weise, wie die Exposition aufgebaut ist, erschafft die typischen Labyrinthe, die auf verschiedenen Ebenen in den Werken Kafkas auftauchen. Die sind unter anderem die Labyrinthe der Prager Altstadt, die ihm Angst machten, aber ebenso faszinierten. Es ist ein großer Vorteil dieses Gebäudes, dass diese Atmosphäre hier nachempfunden werden kann. Zugleich befindet sich die Herget-Ziegelei an einem schönen Ort, von dem aus die Moldau und die Karlsbrücke zu sehen sind und gegenüber eben auch die Altstadt.
Die Ausstellung entwerfe eine imaginäre Topographie von Kafkas Lebenswelt, führt Jerzabkova fort. Familie, Freunde und die komplizierten Beziehungen zu seinen Partnerinnen würden eine wichtige Rolle spielen, um seine Persönlichkeit verstehen zu können, so die Expertin.
Ich meine, Kafka sollte keiner dieser unerreichbaren oder unantastbaren Autoren sein, die eher abstoßend wirken. Vielmehr sollten wir auch seine, nennen wir sie, Schwächen verstehen. Das hilft, sich mehr mit seinem Werk zu identifizieren. Ich denke, viele seiner Gefühle sind uns allen nicht ganz fremd. Vielleicht unterdrücken oder ignorieren wir sie auch. Kafka ist also ein Autor, durch den man besser zu sich selbst finden kann und zu einem besseren Verständnis dessen, was in der Welt passiert.
Kafkas Leben und sein Inneres verstehen, dabei soll der Streifzug durch die Stadt K also helfen. Dabei treffen die Besucher in einem der ersten Räume auf das Hologramm einer Frau. Es handele sich um eine Sängerin aus Lviv, dem ehemaligen Lemberg, die Kafka sehr gemocht habe, schildert Jerzabkova.
Kafka hatte eine Phase, in der er Hebräisch lernte und mehr über seine jüdischen Wurzeln erfahren wollte. Er ging sehr gern ins Kino, mochte Theater und Operetten. Zu dieser Zeit traten in Prag viele Ensembles aus Lviv und von anderswo auf, die Jiddisch sangen. Das war zwar nicht die Sprache der hiesigen jüdischen Gemeinde, trotzdem war sie für aschkenasische Juden wie Kafka zu verstehen.
Bei den Kafkas wurden die wichtigsten jüdischen Feiertage eingehalten, ansonsten war die Familie aber nicht strenggläubig. Franz warf seinem Vater zuweilen sogar vor, ein typisch westlicher Jude zu sein. Später habe sich der Literat aber eingestehen müssen, sich selbst nicht gänzlich mit dem Judentum identifizieren zu können, schildert unsere Begleiterin. Kafkas Essgewohnheiten zumindest seien ganz sicher nicht religiös motiviert gewesen.
Schon in jungem Alter wurde er Vegetarier. Ständig hatte er Angst vor ernsten Krankheiten. Denn das, was andere Leute als ganz alltägliche Probleme erlebten, waren für Kafka existenzialistische Dramen. Immer hatte er das Gefühl, dass er einmal wegen seiner inneren Anspannung krank werden würde. Und er erwartete auch, jung zu sterben. Darum trieb er viel Sport, ging schwimmen oder laufen und verbrachte viel Zeit in der Natur. Zudem hoffte er, dass es auch helfe, Vegetarier zu werden.
Sorgen und Selbstzweifel hegte Kafka aber nicht nur in Bezug auf seinen Gesundheitszustand, sondern auch auf seine Liebesbeziehungen. Den Frauen im Leben des Schriftstellers ist ein zentraler Teil von Mjestok K. gewidmet. Eine Heirat habe Kafka immer vermieden, sagt Jerabkova, und das aus Angst, da nicht mehr genügend Zeit für seine eigentliche große Liebe zu haben, die Literatur. Und weiter?
Mit Felis Bauer war er gleich zweimal verlobt. Sie hatte ihn von Anfang an durch ihre emanzipierte Haltung fasziniert, sowie dadurch, dass sie für eine sehr moderne Firma arbeitete, die Vinylschallplatten für Odeon Records herstellte und Diktaphone. Denn Kafka begeisterte sich für Technik und die neuesten Entwicklungen. Später verlobte er sich mit Julie Vohrisek. In dieser Zeit brauchte er wohl jemanden weniger Anspruchsvollen an seiner Seite. Julie interessierte sich für Mode und Operetten. Ausgehend davon, was Kafka seinen Freunden schrieb, war sie ihm aber intellektuell eher nicht gewachsen.
Dennoch plante das Paar seine Hochzeit. Als Kafkas Vater Hermann aber intervenierte, berichtet Jerzabkowa weiter, sei der damals 36-jährige Schriftsteller derart aufgebracht gewesen, dass er seinen berühmten und nie abgeschickten Brief an den Vater zu schreiben begann. An einer Leinwand im Museum ist die dünne, schwarze Figur aus Kafkas Zeichenfeder zu sehen, wie sie ihren Kopf erschöpft auf einen Tisch legt. Sie sei ein Symbol für all die langen Stunden, die der junge Mann am Schreibtisch einer Versicherungsgesellschaft verbringen musste, merkt unsere Begleiterin an.
Dieser Teil der Exposition dokumentiert für mich persönlich die erstaunlichste Verflechtung von Kafkas Alltagsleben und seinem Werk. Dies betrifft die Szene im Roman Der Prozess, in der die Hauptfigur Josef K. sich durch die Labyrinthe der Bürokratie schlägt und Informationen sucht, ob er tatsächlich die Straftat begangen hat, derer er beschuldigt wird. Und weil Kafka selbst seine Zeit im Büro verbringen musste und ein Diener der Bürokratie war, bezieht er sich also auf sein tägliches Leben. Dies wird in der Ausstellung auch dadurch symbolisiert, dass die auf den Schubladen aufgeklebten Namen einerseits zu Kafkas Figuren gehören und andererseits zu seinen Freunden, Schwestern oder Verwandten.
Durch einen zeitgenössischen Telefonhörer ist zudem Lärm zu hören. Der Lärm der täglichen Vorgänge in der Versicherung, den Kafka so sehr verabscheute. Aber auch die Familie war für Kafka oft unerträglich laut, wie in dem Kurztext Großer Lärm von 1912 deutlich wird. Interessant, dass gerade diese Details offenbar andere Künstler dazu inspirieren, selbst Lärm zu produzieren.
Vor kurzem habe ich ein Interview mit Bruce Dickinson geführt, dem Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden. Es kam heraus, dass er schon einmal unser Museum besucht hat und genau von diesem Ausstellungsteil absolut fasziniert war. Er machte mich darauf aufmerksam, dass uns hier wohl gar nicht so bewusst ist, wie oft unterschiedliche Künstler auch von Franz Kafka inspiriert werden.
Ansonsten sei es schon lange nicht mehr so, dass vor allem Touristen in die ehemalige Herget-Ziegelei kommen, betont die Ausstellungsführerin. Auch die Tschechen hätten das Kafka-Museum längst für sich entdeckt.
Das Bewusstsein für Kafka ist bei der älteren Generation allerdings nicht so stark ausgeprägt. Daran lässt sich gut erkennen, welche Rolle die Schule spielt. Das frühere Regime war Autoren wie Kafka nicht sehr zugeneigt und sie waren nicht im Lehrplan vorgesehen. Ich habe den Eindruck, dass die ältere Generation Kafka fälschlicherweise nicht unbedingt als Vertreter der tschechischen und Prager Kulturlandschaft sieht. Aber das ist ein Ergebnis des früheren Bildungssystems. Heute gehört er zum Lehrplan und das merkt man den jungen Lesern auch an. Das Museum wird regelmäßig von Gruppen aus tschechischen Schulen besucht.
Nachdem wir uns in der Stadt K. nun eingehend mit Franz Kafka, seinen inneren Nöten, äußeren Beziehungen und seiner Wirkung auf andere beschäftigt haben, führt eine Frage dann doch wieder auf sein Mütterchen Prag zurück. Diente die hiesige Burg, die der Schriftsteller wohl so oft in seinem Alltag gesehen haben muss, als Vorlage für seinen Roman »Das Schloss«? Zlatina Novák-Jeřábková hat keine eindeutige, aber eine nachvollziehbare Antwort.
Die Frage ist zu direkt gestellt, denn alles in Kafkas Werken verändert sich und entspricht nicht mehr der Realität. Nach all dem zu urteilen, was in diesem Museum präsentiert wird, neigen viele der heutigen Forscher eher zu der Annahme, dass als Inspiration das Schloss in Friedland diente. Es hat auch eine Menge Gänge, wirkt ebenfalls wie ein Labyrinth und hat verschiedene Innenhöfe. Zudem wissen wir, dass Kafka oft dort war. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Prager Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.